Das Zeug. Die Regu. P. Meine Tage.
Niagara.
Periode.
Meine Tage.
Blutung.
Mens.
Die rote Welle.
Menstruation.
Periode.
Mens.
Tante Rösli.
Periode.
So viele verschiedene Ausdrücke, dass es für die Menstruation gibt, so unterschiedlich ist die Menstruation für jede Frau. Um vier unterschiedliche Frauen geht es auch in der fünften und letzten Folge von «In der Regel», einer Serie über den weiblichen Zyklus vom Podcast «Gesprächsstoff» von Bund und Berner Zeitung in Zusammenarbeit mit dem «Tagesanzeiger» und der «Basler Zeitung».
Ich bin Luna, ich bin 17 und ich habe meine erste Mens mit 11 bekommen, noch bevor ich wirklich gewusst habe, was das eigentlich ist.
Ich heiße Corinne, ich bin 23. Für mich ist der Zyklus und die Mens immer sehr etwas Präsentes, weil ich Endometriose habe und die hormonelle Verhütung eigentlich recht schlecht vertrage.
Ich bin Eva, ich bin 38, bin Mutter von einer gut einjährigen Tochter, habe sicher 3 Jahre lang auf einen positiven Schwangerschaftstest warten, bis es so weit war. Und vorher habe ich eigentlich einen grossen Teil von meinem Leben meine Pille genommen und dann das gar keine Mens gehabt.
Ich bin Cosima, ich bin 45-jährig und ich habe 2 Kinder, einen Sohn, der 12 ist, eine Tochter, die 9 ist. Ich denke, ich befinde mich in der Perimenopause, vielleicht noch in der Prämenopause, so genau weiss ich es nicht. Und ich befasse mich recht bewusst mit meiner Mens.
In der Regel hat in 4 Folgen erzählt, was der weibliche Zyklus über das ganze Leben von einer Frau bedeutet. Anhand von Anna, unserer fiktiven Figur, die wir quasi von Menarche bis zur Menopause begleitet haben. Ich bin Sibyl Hartmann und heute verabschiede ich mich von Anna und heisse stattdessen reale Frauen bei mir im Podcaststudio willkommen. Das sind Luna, Corinne, Eva und Cosima. Hallo zusammen, schön seid ihr alle da.
Hallo.
Hallo.
So wie wir hier zusammen hocken in dieser Runde nur aus Frauen, würde ich jetzt mal behaupten, reden die meisten offen über ihre Menstruation. Mit wem redet ihr über eure Mens, über den Kreis von ganz nahen Personen raus?
Also ich denke, mit Menschen, die man den Alltag teilt, die merken, wenn man zum Beispiel mal nicht so fit ist, für wie zu sagen, hey, ich habe jetzt gerade meine Tage, ich bin jetzt gerade nicht so ready für mega Ausgang oder so.
Also ich rede auch viel mit meinem Freund darüber und sonst Freundinnen und eben auch einfach so, wenn man ein Problem hat oder so, auch mit Ansprechpersonen.
Ja, ich rede lustigerweise mit meinem Mann darüber, der weiss eigentlich glaub, immer Bescheid, wie es mir so geht. Und ich habe auch eine Arbeitskollegin, die glaub, immer weiss, wenn ich Mens habe. Und auch meine Kinder, die wissen so Bescheid.
Ich habe im Moment gar keine Mens, weil ich wieder Mini-Pille nehme. Darum rede ich im Moment nicht gross darüber. Aber wo wir an dem Kinderwunschthema dran waren, habe ich eigentlich mit allen irgendwie darüber geredet, wie es dann ja auch etwas bedeutet, hat man sie bekommen oder nicht, Mens. Aber da habe ich wirklich ziemlich offen mit fast allen darüber geredet.
Ja, auf die Kinderwunsch können wir dann auch natürlich noch sprechen, auf jeden Fall. Jetzt würde es mich noch wundern, als wie offen würdet ihr den Umgang in der Gesellschaft mit der Mens bei uns in der Schweiz beschreiben? Wie erlebt ihr das so?
Ich unterrichte im Vorkurs an der Schule für Gestaltung, habe dort 15-, 16-jährige SchülerInnen und habe von dem her das Gefühl, es hat sich ein bisschen bessert, dass mir meine SchülerInnen manchmal wirklich sagen, dass sie wegen dem nicht in die Schule kommen. Das habe ich mich mit 15 glaube ich, noch nicht getraut. Ich hätte einfach gesagt, ich habe Kopfweh und ich bin krank. Von dem her hoffe ich, es ist am besser und am offener werden.
Ja, so das Gefühl. Also in meiner Bubble ist es recht offen und man kann eigentlich immer darüber reden und es ist jetzt also überhaupt nicht das Tabuthema.
Ja, ich glaube auch, dass wie alle Frauen, die jetzt so in meiner Generation sind, auch immer daran arbeiten, dass es eben enttabuisiert wird und dass man offen legt, hey, ich habe jetzt gerade meine Tage.
Ich weiß nicht, ob es meine Bubble ist, aber unter Frauen ist es ganz sicher so, dass der Umgang offen ist. Es hat auch jede Verständnis und man bekommt sofort Hilfe untereinander. Das ist ein grosser Zusammenhalt. Aber jetzt so in einem Umfeld, wo auch Männer hocken, sagen wir jetzt beim Arbeiten, da redet man, also rede ich nicht über die Mens. Und da reden auch andere Frauen in meiner Gegenwart eigentlich nie mit ihnen über die Mens. Also dort ist schon noch, das ist schon noch ein Tabu, ein schambehaftetes Thema.
Ja, jetzt hocken wir hier in diesem Studio nur vermeintlich in einem geschützten Rahmen. Und genau der Umstand, dass man die Diskussion in die Öffentlichkeit rausträgt, wie zum Beispiel jetzt eben hier in diesem Podcast, ist euch allen sehr persönlich wichtig. Warum ist das so?
Ja, obwohl man wie enttabuisiert, braucht es dort sicher immer noch mehr, dass es mehr gehört wird, dass man breiter in der Gesellschaft wie anerkannt wird, wenn man menstruiert und das halt auch wie immer ein gewisser Prozess ist mit einer Frau, die es wie macht. Und dem muss man wie Respekt widmen und ja auch Rücksicht drauf nehmen.
Ja, ich finde, es ist schon einfach etwas mega Normales und es ist wichtig, dass man so offen darüber reden kann.
Ja, mir ist das bewusst, dass das hier kein geschützter Rahmen ist, obwohl es sich so anfühlt. Mir ist es wichtig, hier zu hocken, weil ich einfach merke, dass die Menstruation ist das eine, aber die versiegende Menstruation oder die Menstruation, die dann irgendwann wegbleibt, das ist noch ein grosses Tabu und ein Thema, das in unserer Gesellschaft sehr viel müsste da werden.
Ja, da noch kurz schnell an dieser Stelle. Du bist 45 und die Themen kommen langsam auf dich zu. Ja, der Umgang mit dem Austausch mit den anderen Leuten ist das eine. Der ganz persönliche Umgang von jeder menstruierenden Person mit dem eigenen Zyklus ist nochmal etwas anderes. Luna, fangen wir vielleicht gerade mit dir an. Du bist die jüngste Person hier in der Runde. Du bist 17. Du hast deine Mens mit 11 bekommen. Wenn du so auf die letzten paar Jahre zurückschaust, wie hast du das erlebt, die Zeit?
Also, als ich zuerst meine Mens bekommen habe, war ich die Erste gewesen. Und habe eigentlich nicht so viel darüber gewusst. Und die Aufklärung ist dann ein bisschen zu spät gekommen für mich. Also bin ich auch sehr erschrocken oder bin sehr überfordert gewesen, als ich zuerst mal meine Mens bekommen habe. Aber meine Mutter und meine Grossmutter haben mir das dann so ein bisschen weggenommen, die Angst oder die Überforderung. Meine Mutter hat mir auch ein Buch geschenkt über so Frauen von der ganzen Welt und ihre Geschichte. Und wenn ich jetzt darauf zurückschaue, finde ich es echt mega schön. Und wenn ich das Buch anschaue, kommen dann so die Erinnerungen wieder auf von dieser Zeit. Ja, ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Menstruation, obwohl ich auch manchmal schon ein bisschen Beschwerden habe und das dann eher nicht so lustig ist.
Also du bist bei deiner ersten Mens in deinem Elternhaus aufgefangen worden, in Schul- oder Aufklärungsunterricht. Da bist du knapp dran vorbeigeschrammt sozusagen. Wir reden später im Podcast dann noch über das Thema. Jetzt springen wir ganz schnell von der jüngsten Person in der Runde zu dir. Cosima, ich habe es vorhin schon gesagt, du bist 45, vermutlich in der Perimenopause, hast dich immer mit deinem Zyklus auseinandergesetzt. Und die grosse Veränderung bei deinem Zyklus oder im Umgang mit dem ist bei deinen Schwangerschaften kommen. Vielleicht noch schnell zu sagen, dein Sohn ist 12 und deine Tochter ist 9. Kannst du ein bisschen von diesem Umgang oder von dieser Veränderung, die es dann dort gegeben hat mit den Schwangerschaften?
Meine Mens war, als ich eine junge Frau war, sehr unkompliziert. Ich habe einfach die Mens bekommen. Ich wusste, jetzt muss ich etwas machen, dass es das nicht rausblutet. Fertig, Schnetz. Ich hatte ein bisschen ein Ziehen, also sehr, sehr gebig. Und es hat mich auch nicht gross eingeschränkt. Aber durch die Schwangerschaften hat sich meine Mens verändert. Sie ist wirklich jetzt ein Issue für mich, wo ich denke, oh, jetzt bekomme ich zwei Wochen die Mens, dann mache ich den gescheiter nicht ab und schaue, dass ich nicht zu viele Stressfaktoren dann habe, wo ich schon weiss, dann bekomme ich sonst zu viel Kopfweh. Also es ist alles ein bisschen komplizierter geworden nach den Schwangerschaften und ich habe auch viel mehr Schmerzen. Also die Mens ändert sich wirklich im Laufe meines Lebens stark.
Jetzt haben wir hier in der Runde noch ein zweites Mami. Eva, deine Tochter ist ein bisschen mehr als eins. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass dein Umgang mit deiner Mens eigentlich auch recht sorglos war. Aber du hast die Mini-Pille durchgenommen, hast gar keine Mens gehabt und jetzt auch wieder gar keine Mens. Aber eben, dein Umgang oder ist etwas anderes geworden, wo du hast wollen, schwanger werden?
Also ich habe vielleicht auch, eben, es fühlt sich manchmal fast an, als hätte ich beschissen mit dem Thema, dass ich es einfach seit 15 die Pille durchgenommen habe und wirklich Mens nicht so gehabt. Und das ist das plötzlich, es war eigentlich kein Thema für mich und ist das plötzlich ein Thema geworden. In dem Moment, wo man einen Kinderwunsch hat, dann ist es jeden Monat, bibbert man, kommt die Mens, kommt sie nicht. Und dann ist es plötzlich ein riesen Thema geworden. Ja, und eben, wie ich vorher beim Einstieg auch schon gesagt habe, dann auch eine Art plötzlich öffentlich, weil ich auch immer sehr offen von Anfang an bei meinem Kinderwunsch geredet und dann fiebern die Leute natürlich mit und dann nachher wissen es plötzlich alle. Etwas, was auch noch spannend ist, ist von den Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen. Das habe ich, wo ich dann die Pille nach Jahren abgesetzt habe, um versuchen, schwanger zu werden, bin ich plötzlich einmal so richtig schlecht drauf gewesen und bin gar nicht rausgekommen, was jetzt los ist. Und nachher habe ich ewig gehabt, bis ich gecheckt habe, aha, das ist jetzt genau das PMS. Und das habe ich dann plötzlich ganz intensiv gehabt. Und dann ist das noch zusammen mit dieser Angst vor, hat es jetzt geklappt, den Monat oder nicht. Das hat mich dann plötzlich auch beschäftigt und das habe ich wie gar nicht so gekannt irgendwie. Ja.
Ja, ich würde sagen, wir haben auch noch jemanden hier in der Runde, der wirklich das pure Gegenteil erlebt von dem, was du jetzt, Eva, jetzt beschrieben hast. Nämlich Corinne, bei dir hier noch schnell zu sagen, du bist 23 und du hast mega fest zu kämpfen mit deinen Menstruationsbeschwerden. Du bist nämlich aktuell sogar krankgeschrieben aufgrund von dieser ganzen Geschichte.
Genau, das stimmt. Ich habe Endometriose und kenne meine Mens eigentlich nur schmerzhaft, intensiv, mit nicht können in die Schule gehen, nicht können arbeiten, 2 Tage einfach im Bett sein bis zur Ohnmacht und immer wieder ins Spital wegen dem. Nicht ernst genommen werden von ärztlicher Seite, aber teilweise auch vom Umfeld, halt, was schwierig ist, wenn man selber die Problematik nicht kennt, das dann nachvollziehen können, wenn es jemand so flach legt jeden Monat.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen zurückgehen am Anfang von deiner Menstruation, wo du dann irgendwann mal gleich hast die Pille genommen. Die hormonelle Verhütung hat nämlich ganz viel mit deiner Geschichte oder mit deiner Endometriose zu tun.
Ich habe mit 13 zuerst mal die Mens bekommen und dann ist so mit 15 mal das Thema geworden, Verhütung. Und dann bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen, mit meiner Mutter zusammen. Und dann war einfach das Thema, ja, es gibt Pillen, nimm Pillen. Dann habe ich die genommen, ein halbes Jahr, 3-4 Jahre, und habe ich dann so Nebenwirkungen gehabt von Kopfweh, schlechter Stimmung, Gewichtszunahme. Und dann habe ich diverse Pillen ausprobiert, weil man hat ja dann auch noch so die Supplements, die man konnte auswählen. Die Pille ist ein bisschen für schönere Haut, die macht ein bisschen grössere Oberweite und, und. Ich habe halt einfach dann keine verdreht und irgendwann ist mit dem Alter von 17, ich habe gesagt, so, jetzt ist fertig. Man nimmt die ganze Zeit Kopfweh haben und die schlechte Stimmung, das bin gar nicht ich. Ich bin echt viel fröhlicher und habe viel mehr Energie. Dann habe ich umgestellt auf die natürliche Verhütung und habe angefangen, Temperatur messen und den Zervixschleim überwachen und habe dadurch meinen Körper mega gut lernen kennen. Halt mit dem Preis, dass ich wie jeden Monat wieder die starken Menstruationsbeschwerden zurückbekomme.
Wie haben die anderen, was habt ihr für einen Umgang mit hormoneller, nicht hormoneller Verhütung? Luna, vielleicht bei dir, deine Generation ist ja wirklich schon etwas anders. Bei mir 20 Jahre vorher war ganz klar, man nimmt Pillen, es hat keine Diskussion gegeben. Und so wie ich das gehört habe, in deiner Generation gibt es ganz andere Diskussionen rund um das. Da nimmt man das nicht mehr einfach her.
Ja, in meinem Umfeld schaut man das schon sehr kritisch an. Also generell, also vor allem hormonelle Verhütungsmittel und auch generell, weil es halt einfach viel Komplikationen mit sich bringt und das viel einfach nicht wollen, sich selber anzutun. Ja.
Cosima und Eva, eben, ihr seid 38 und 45. Ihr habt einfach auch noch ganz automatisch vom Frauenarzt zur Frauenärztin einfach Pillen bekommen, oder wie war das?
Ja, ich habe die ab 15 eben eigentlich durchgenommen. Ich habe zwischen, bis ich dann den Kinderwunsch hatte, einmal so ein halbes Jahr Selbstfindungstrip abgesetzt, weil ich plötzlich auch mir habe, die Gedanken machen, was macht das mit mir? Und ich habe eben selber wirklich einfach nicht so einen Unterschied gemerkt. Und ich glaube, ich gehöre dort aber zu den wenigen, die einfach die Pille so problemlos verträgt oder vielleicht zu denen, die einfach die Sachen nicht so gut merken. Ich weiss es nicht. Aber bei uns war das ziemlich sorglos gewesen. Eben, du nimmst einfach die Pille super fertig, gut und denkst nicht mehr weiter darüber nach. Es ist ja gut, dass sich das ein bisschen ändert, sicher.
Ich habe Pillen mit 15 angefangen und auch jahrelang durchgenommen. Und die Pille hat mir Migräne ausgelöst, als ich damit angefangen habe. Und seitdem habe ich das auch. Und ich habe das auch als Freiheit empfunden. Jetzt so verhütungstechnisch war es mega gäbig gewesen. Aber als ich nach der ersten Schwangerschaft habe Probleme mit der Schilddrüse bekommen und dann Hormone haben müssen nehmen, habe ich gemerkt, wie fein unser ganzes System funktioniert. Du hast plötzlich auch wie eine Abneigung gegen die Hormone bekommen. Also ich wusste, sie helfen mir jetzt bei der Schilddrüse, aber ich möchte eigentlich nicht mehr hormonell verhüten. Das war einfach für mich wie fertig gewesen. Und jetzt muss ich mich wieder mit der Situation irgendwie auseinandersetzen. Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt den nächsten 10 Jahren nicht so, würde so gut gehen? Oder auch, was können Hormone an Krankheiten, altersbedingten Krankheiten vielleicht sogar für mich tun, dass es mir im Alter besser geht? Das ist schon noch verrückt.
Aber du machst jetzt nicht schon wegen den Wechseljahren irgendwelche hormonellen Behandlung oder so? Das noch gar nicht? Oder wo stehst du da diesbezüglich?
Ich bin in der sogenannten Informationsphase. Und die dauert, weil ja, die ganze Information, die wirklich schwierig zu bekommen ist, also das stimmt auf eine Art nicht. Man kann Podcasts hören. Es gibt x Bücher von vielen spannenden Perspektiven aus. Aber was jetzt von Frauenärzten und Ärztinnen einem an Beratung entgegengebracht wird, ist von mir aus gesehen nicht genug. Also ich bin mich noch am Informieren und möchte echt mal wissen, was steht mir jetzt so bevor, was können wir bevorstehen und mit was kann ich eben gesund altern. Weil ganz viele Krankheiten können später viel weniger schlimm werden, wie zum Beispiel Osteoporose. Natürlich auch, wenn man Kalzium nimmt und Vitamin D3 und solche Sachen, aber auch, wenn man vielleicht mit Östrogen vorsorgt. Aber da bin ich auch wieder skeptisch, weil ich eben die ganze hormonelle Geschichte eigentlich hinter mir lassen, wenn es doch geht. Trotzdem lese ich sehr viel darüber, dass es eben mit den Hormonen eben auch sehr viele Vorteile kann mit sich ziehen.
Du bist jetzt jemand, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen. Wie erlebst du das? Wir haben in Folge 4 haben wir über die Menopause geredet. Und dort ist wirklich herausgekommen, dass die Menopause eigentlich das Tabuthema vom Tabuthema Mens ist. Also wie erlebst du das so in der Gesellschaft oder vielleicht auch in deinem Umkreis oder auch bei dir selber so? Und das betrifft jetzt plötzlich mich selber, was das mit dir macht.
Ich habe gerade ganz fest genickt. Ich sehe das genauso. Es ist das Tabuthema unter den Tabuthemen. Es hat mit Altern zu tun. Das ist etwas, wo ja eh eine Frau so jung, erfolgreich, gesund und so weiter sein und fruchtbar. Das ist das, was eine Frau, die mit im Leben steht, ausmacht und nicht eine Frau, die altert, die halt eben nicht mehr fruchtbar ist. Und darüber wird einfach nicht gern geredet. Und die Informationslage ist eben sehr dünn. Oder Beratung, besser gesagt.
Wie geht es euch anderen, die jetzt noch ein bisschen weiter weg sind von dem? Wie erlebt ihr den gesellschaftlichen Umgang oder eben auch für euch selber? Wenn ihr dorthin schaut, zu der Zeit, die einfach automatisch bei allen kommt, man kann ja nicht davor rennen.
Also mir ist vorhin, was du gerade gesagt hast, dass von ärztlicher Seite manchmal schwierig ist, ausführliche Infos zu bekommen, breite Infos. Ja, als Abschlussarbeit von meiner Grundausbildung das Thema Pillen genommen. Und dort haben wir ein Interview gemacht mit einer Gynäkologin. Und dann haben wir sie gefragt, was sie denn zu unserem Titel von unserer Vertiefungsarbeit meint. Und da war kleine Pillen, grosse Wirkung. Und die Antwort von ihr war halt dann, Pillen sollen nicht eine grosse Wirkung haben, sondern eine spezifische. Fertig. Und das ist ja vielleicht schon das Ziel. Aber wenn man das dann nur so kommuniziert, ist es dann mega schwierig. Oder wie du gesagt hast, dass die so feine Zahnräder alle miteinander innen arbeiten. Und wenn man dort irgendwo direkt mit chemischen Hormonen, dass es dann halt mega viel ins Rattern bringt, wo dann als Folge davon kommt. Und wenn man dann die Wechseljahre betrachtet und dort dann wieder so Hormone, tut sie dann auch wieder mega viel beeinflussen, was man vielleicht auch gar nicht will oder gar nicht so vorgesehen hätte.
Und wenn du mit 23 auf die Wechseljahre schaust, was macht das mit dir, wenn du an die Phase denkst?
So ein bisschen gemischt. Auf einem Weg. Ja, vielleicht habe ich dann mal das Problem mit der starken Endometriose-Beschwerde nicht mehr. Geht es mal weg. Aber auch ein grosses Fragezeichen. Für was ist denn mein Körper fähig? Was sind denn Herausforderungen, die ich damit muss auseinanderschlagen? Nicht, dass ich das jetzt mega pessimistisch möchte anschauen möchte, aber halt auch realistisch. Ja.
Ja, ich habe das Gefühl, dadurch, dass es eben so ein grosses Tabuthema ist, kommt man das dann auch gar nicht so mit über in unserem Alter. Und ja, wegen dem hat man dann auch so die Infos nicht und weiss nicht genau, oh, was kommt denn auf mich zu.
Ja, und noch in meinem Alter. Und ich bin jetzt wirklich nicht mehr weit sogar fast ein bisschen verschrocken, wie wenig weiter weg davon dass ich bin. Weil eben, ich finde das auch krass. Ich meine, ich habe auch Freundinnen, die ein paar Jahre älter sind als ich, man redet wirklich nicht viel über das. Und ich habe das Gefühl, das hat ganz fest mit dem zu tun, was du, Cosima, vorher gesagt hast, mit dem, dass man in unserer Gesellschaft muss erfolgreich sein und so weiter. Und zum erfolgreich sein als Frau gehört eben das fruchtbar sein, oder? Das ist irgendwie gestört eigentlich, oder? Es gibt ja so viele Gründe, wieso dass man nicht fruchtbar ist oder sich nicht dafür interessiert, fruchtbar zu sein, je nachdem. Und dass das so krass gewertet wird. Darum ist das ist der gleiche Grund, wieso dass viele Leute eben nicht über einen Kinderwunsch reden, der nicht in Erfüllung geht. Ist der gleiche Grund, wie dass die Leute eigentlich nicht darüber reden, wenn sie in die Menopause kommen, oder?
Ja, als Frau hat man ja also quasi versagt, wenn man dem Evolutionsgedanken nicht entspricht. Also ganz böse gesagt. Manchmal wird man so von der Gesellschaft angeschaut, habe ich das Gefühl. Und kommt man dann in das Alter, ist man zuerst mal überfordert und lost. Und was macht man als erstes? Oder was macht die Frau als erstes? Oder die menstruierende Person geht zur Frauenarzt und sagt, ja, ich komme jetzt in die Zeit, muss ich irgendetwas beachten? Und was dann für Rückmeldungen kommen, ja, da sträuben sich eben teilweise die Haare.
Kannst du ein paar Beispiele geben?
Bei mir war es so, dass mein Frauenarzt, den ich sonst sehr schätze, hat gesagt, also wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich einfach von jetzt an Hormone nehmen. Und zwar, eben, was hat, ich weiß nicht, Östrogen, Gestagen, keine Ahnung, er hat auf jeden Fall mal ein bisschen aufgezählt, für dass man jünger auch bleibt und aussieht. Und die ganzen, aber natürlich auch Krankheitsfolgen, die es vermeiden könnte, aufzählt. Aber ich habe ihn ja nicht gefragt, was würdest du machen, wenn du eine Frau wärst, sondern ich hätte eigentlich gerne eine Beratung gehabt. Und das ist... Ich bin dann raus und habe dann angefangen, selber recherchieren und angefangen lesen und angefangen hören. Wo irgendwo muss man das anscheinend. Wobei, es gibt auch Anlaufstellen, die aber hoffnungslos überlaufen sind.
Genau, du hast dich im Menopausezentrum an der Insel angemeldet. Wir haben in Folge 4 über das geredet. Wie lange ist deine Wartezeit? Wie lange musst du warten?
Ich habe bis jetzt einfach eine Info bekommen, dass meine Anfrage ist angekommen. Also nicht eine direkte, dann, als ich das Formular ausgefüllt habe und habe auf der Seite gesehen, dass die Wartezeit ungefähr 9 Monate lang wird sein. Das ist ja auch okay im Hinblick darauf, dass es wahrscheinlich jetzt eine 10-jährige Umstellung wird sein. Okay, es sind schon 9 Monate. Aber doch, ich musste ein bisschen suchen und habe dann auch gemerkt, das gibt so ein Menopausezentrum, wo man sich informieren kann. Das hat mir zum Beispiel mein Arzt jetzt nicht gesagt. Weil es braucht anscheinend das Fachwissen. Man muss nicht nur Gynäkologie anscheinend verstehen, sondern auch richtig mit diesen ganzen Hormonen sich extrem auskennen. Also ich glaube, die ist sogar bei der Endokrinologie angesiedelt, das Menopausezentrum.
Aber schon noch klischeehaft, dass ihr zuerst die Sachen aufzählt, die dich dann jung und schön behalten soll als Frau.
Ja, ich weiss, er hat das auch nicht einmal böse gemeint, aber das stimmt.
Ohne das er hat das eben vielleicht mit der Absicht gesagt, aber das ist so das Erste, was einem Mann auch in den Sinn kommt.
Ja, die dummen Sachen werden selten mit der bösen Absicht gesagt. Das macht es eben nicht besser.
Ja,
vielleicht so ein bisschen generell. Man darf einem als Frau oder als menstruierende Person nicht angesehen, dass man älter wird. Und ich finde aber auch so ein bisschen bei Mens ist es so. Das ist ja auch etwas, was man einfach nicht darf sehen. Es ist nicht sichtbar. Man versteckt es. Oder wie seht ihr das mit dem, dass Frauen auch heutzutage 2024 immer noch einfach still müssen menstruieren?
Also dem tue ich sehr fest entgegenwirken. Ich tue aber sehr gerne, sehr breit sagen, dass ich jetzt nicht verfügbar bin. Und dann gebe ich mir auch gerade nicht so Mühe. Also ich habe wie 2-3 Hosen, wo ich einfach sehe ich meine Menshose und die lege ich dann an und meine Mitbewohnerinnen wissen es einfach, dass es die Hosen sind. Und sie führen das auch so, wo man einfach weiss, jetzt ist es einfach nachher. Aber ich denke schon, beim Arbeiten in der Gesellschaft ist es schon so, dass ich auch schon Begründungen gehört habe, dass Frauen weniger verdienen, weil ja die auch viel mehr ausfallen, einfach schon nur aufgrund von
Mens.
Zum Beispiel, oder? Und das haben ja Männer nicht und darum ist halt die Ungleichheit irgendwo durch gerechtfertigt. Und das finde ich halt schon ganz schlimm, wenn das Gesellschaft einfach heutzutage immer noch denkt. Weil das ist ja echt jedes Mal eine mega strenge Aufgabe, die wir zusätzlich zu unserem Alltag als Mutter, als arbeitstätige Person oder einfach leisten. Und das wird einfach nicht anerkannt zum Teil.
Sagt ihr im Büro zu euren Kollegen nebenan vor allen, hey, hast du mir das oben jetzt die Mensa bekommen?
Nein, zumal ich eine Tasse habe, aber wenn sie jetzt unplank kommen würde, würde ich das ganz leislich sagen. Und ich frage mich, woher das kommt. Man sagt ja auch, manchmal vor einer Sitzung, ich muss noch schnell bisseln. Ja, ist ungefähr auch in diesem intimen Bereich, aber trotzdem völlig okay. Aber ich glaube, es würde jetzt keine das Tampon so offen in der Hand behalten und noch mit jemandem ein Schwätzchen halten, bevor sie zum WC geht, sondern das wird in die Hosentasche da oder in den Hang versteckt. Ist so.
Ja, der ganze Umgang mit der Mens, wie wir darüber reden, was für Begriffe wir brauchen und wo dass wir darüber reden, das fängt ja eigentlich schon als kleines Kind an? Also schon im Elternhaus kommt es darauf an, wie das man darüber redet. Cosima, kannst du vielleicht mal noch ein bisschen erzählen, was du selber für einen Umgang erlebt hast bei dir daheim und wie du es dann bei deinen Kindern gemacht hast? Oder wie das war oder wie das ist, wie du das handhabst mit deinen beiden Kindern?
Also der Umgang bei mir daheim ist, die Mens war unsichtbar gewesen. Meine Mami hat die jetzt nie irgendwie lassen, also sie hat jetzt nie gesehen, Binden oder etwas im neuen Küder. Also sie hat auch nicht gross darüber geredet. Zumal ich muss sagen, aber meine Mami ist eine sehr, sehr offene Person, aber sie hat mit mir echt nicht gross darüber geredet. Und jetzt daheim tue ich das ziemlich öffentlich, quasi daheim öffentlich erzählen, dass ich jetzt die Mens habe und ich muss noch schnell die Menstasse wechseln oder irgendetwas. Also die bekommen das mit und das wird nicht versteckt.
Eva, hast du dir etwas vorgenommen? Deine Tochter ist ein bisschen mehr als eins, aber also hast du dir da wirklich ganz konkret etwas vorgenommen oder hast du einfach einen offenen Umgang mit dem und überlegst dir das gar nicht so konkret auf dein Mädchen bezogen?
Also ich habe mir das noch nicht ganz konkret überlegt, aber wenn du mich jetzt gerade so fragst, würde ich schon versuchen, so einen offenen Umgang wie möglich zu haben. Und ich denke, in all diesen Themen, also ich würde mir wünschen, dass sie sofort zu mir kommt und wir das dann zusammen auch darüber reden und alles. Es kommt mir gerade in den Sinn, letzte Wochenende bin ich mit den Kolleginnen in einem und sie ist jetzt gerade in dem Alter, wo sie gerne Sachen ein- und ausräumt, stundenlang. Und die eine Kollegin hat gerade ihr Necessaire dabei gehabt, das voll war mit OB. Und das hat sie dann im Perkli wirklich eine halbe Stunde sich mit den OBs beschäftigen, vom Handtäschli ins Necessaire und zurück. Und das habe ich eigentlich noch schön gefunden. Das ist mir dort gar nicht in den Sinn gekommen, oder meiner Kollegin, dass das irgendwie unangenehm könnte sein, dass jetzt da die OB im Perkli umsortiert werden von dem Baby. Und das ist vielleicht schon mal eine erste Berührung, die sie mit der OB hatte, die sehr spielerisch war. So.
Ja, jetzt sind es natürlich nicht nur die Eltern, die einem den Umgang lehren mit der Menstruation, sondern auch die Schule. Luna, du hast am Anfang vom Podcast erwähnt, dass du deine erste Mens mit 11 hast bekommen, bevor der Aufklärungsunterricht stattgefunden hat. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das näher war, der Aufklärungsunterricht? Bei dir ist es jetzt am wenigsten lang her.
Also, wir sind dann aber getrennt worden. Also, es war echt ein Tag gewesen. Und Giele und Modis sind getrennt worden. Und, also, wir unter den Modis haben so einen Körper gezeichnet. Und zusammen darauf gezeichnet, was kommt alles mit der Pubertät. Und das war echt recht schön gewesen, weil man sich so konnte öffnen mit der Zeit. Und so ein bisschen als Gemeinschaft das sich machen. Und das habe ich sehr schön gefunden. Und dann haben wir auch, hat so eine Frau gekommen von MFM hat es, glaube ich, geheissen. Und die hat uns dann alles erklärt, eigentlich auf eine recht gute Art. Einfach so mit vielen Bildern und irgendwie Tüchern und so. Und schon echt noch guten Aufklärungsunterricht gesehen, aber halt einfach einen Tag. Und das war dann auch.
War der ganze Tag getrennt?
Ja, der ganze Tag war echt getrennt.
Das finde ich zum Beispiel auch noch wichtig, dass wir mal zusammen mit den Buben, wie geht das Thema Verhütung, oder? Jetzt haben wir immer nur über hormonelle Verhütung geredet, wo es Frauen-Mädchen-Thema ist, aber zum Beispiel Kondom und so weiter gäbe es ja auch noch. Und gerade das fände ich jetzt gut, wenn man das schon früher mit Buben und Mädchen im gleichen Raum irgendwie bespricht. Ja,
ja und wir haben halt einfach persönliche Themen, was passiert bei uns und so, das haben wir halt angeschaut und das andere Geschlecht wie nicht. Und das hat eigentlich auch noch wichtig gefunden, das so ein bisschen zu sagen, ja, bei denen passiert das und hier passiert das und so ist es mega Trend gewesen.
Und wie haben die anderen den Aufklärungsunterricht erlebt, die Schule, was habt ihr für Erinnerungen daran?
Wir haben ihn zusammen gehabt, in der Mittelstufe mal und dann in der Oberstufe. Weiss ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es ist einfach so ein bisschen belächelt worden halt. Und mir hat es mega lustig gefunden. Und ja, es ist eigentlich nicht so ernst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich meine Aufklärung von dort gelernt habe.
Ehrlich gesagt mag ich mich gar nicht erinnern. Ich habe einen rechten Idioten als Lehrer in dieser Zeit. Aber ja, wirklich, 4. bis 6. Klasse war ein schwierig. Und ich traue es dem sogar zu, dass er das einfach so hat lassen, unter den Tisch fallen. Weil ich habe wirklich keine Erinnerung daran. Für mich ist Aufklärung Bravo. Und nachdem ich meine Mens bekommen habe, meine Mutter das übernommen. Aber sonst mag ich mich an nichts erinnern.
Bei mir war es genau gleich gewesen. Ich kann mich aber noch sehr gut erinnern, wie unser Lehrer uns gezeigt, wie man ein Kondom benutzt, indem er es einfach über einen Besenstiel gestülpt hat. Das war sehr befremdend. Aber Aufklärung und Mens und solche Geschichten sind nicht vorgekommen. Und darum finde ich das, Luna, mega toll, dass es das Projekt gibt. Ich kann das aus Elternsicht noch erzählen, dass es hat nämlich auch einen Elternabend gegeben, vor dem, dass das Kind in der Schule hatte. Und dann habe ich nämlich auch genau mit das gefragt, warum machen sie das nicht zusammen? Es ist ja noch wichtig, dass das Gielen erfahren, was läuft bei den Mädchen und umgekehrt. Aber ich glaube, es ist so ein intimer Rahmen an diesem Tag, wo eben auch fast ein bisschen geschützter Raum, wo ich dann gleich auch noch schön gefunden habe. Und Gielen machen so eine Art Agentenreise, wie ich gehört habe. So quasi das Spermium, das gewinnt.
Ja, das war bei mir auch genau so gewesen.
Ja, das ist das Projekt, glaube ich. Und ja. Sie machen das schon sehr toll. Und für Gielen passiert nämlich auch ganz viel. Und das ist auch etwas, was ich spannend fand, dass sie mit den Gielen auch über den ersten Samenerguss reden und uns Eltern ermutigen, das auch zu würdigen und zu feiern wie die erste Menstruation. Und das war für mich so ein ganz neuer Gedanke gewesen. Aber auch noch spannend.
Ich habe es auch noch geschätzt, dass es so ein sicherer Kreis war, wo wir unter uns waren und Erfahrungen teilen konnten. Und vielleicht wäre es gut gewesen, einfach am nächsten Tag oder einen Tag später, das dann so und noch zusammen zu machen, weil das hätte ich sehr, sehr wichtig gefunden.
Ja, ein Tag ist einfach mega wenig. Die haben wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung, aber ein Tag ist schon wenig, oder, für das Thema?
Ja, ich glaube, wir haben noch geplant, in die Berner Gesundheit zu gehen, aber es war halt dann echt mega ausgebucht und darum haben wir das dann irgendwie nicht geschafft. Und dann ist es untergegangen.
Also bezüglich dem Aufklärungsunterricht ist es sich ganz offensichtlich, wie man in dieser Runde sieht, etwas am tun. Ich werde zum Schluss gerne jeder von euch nochmal das Mikrofon übergeben. Was wünscht ihr euch im Umgang mit der Mens? Und was habt ihr vielleicht offenen Appell diesbezüglich an unsere Zuhörenden oder einfach an die Gesellschaft, was das anbelangt?
Mens ist keine Krankheit. Appell an die Arbeitswelt. Man muss sich ja krank melden, wenn man Beschwerden hat wegen der Mens und nicht arbeiten kann. Und schon nur das, finde ich, sollte das Umdenken stattfinden, dass man einfach offen könnte sagen, ich habe Mensbeschwerden, ich kann heute nicht arbeiten. Und sonst habe ich es, glaube ich, schon vorhin genug erwähnt. Also das Thema Menopause, Wechseljahr, das hat echt ein Imageproblem. Da muss etwas da werden, auch punkto ja, Beratung, auch auf ärztlicher Sicht, wahrscheinlich Ausbildungen. Da muss ganz viel gehen.
Ich habe noch ganz eine kleine Geschichte. Wie gesagt, ich unterrichte die Schule für Gestaltung. Ich habe einmal, es ist so ein Projekt gewesen, ist jetzt ein paar Jahre her, darum kann ich das gerade erzählen, wo die Lernenden haben müssen so ein Heft, ein Fanzine zu einem Thema machen und der ein Teenager halt hat gesagt, ich mache über OB. Und dann hat gesagt, okay, du hast gesagt, jetzt machst du über OB. Und nachher habe ich den so ein bisschen dazu verdonnert, den 16-jährigen Schüler, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und am Schluss hat er so eine gute Arbeit gemacht. Er hat sich nach einem Monat lang mit dem Thema auseinandergesetzt. Mit seiner Freundin, Mutter, Chefin sogar. Er hat die Lehre im Betrieb mit der Chefin gemacht, über das geht. Und hat nachher so ein Heft über OB und Menstruation und so weiter gemacht. Hat er sich mit Themen, ist auch stumm gewesen, wie teuer das zum Beispiel ist und so weiter. Und vielleicht aufgrund von dieser Geschichte, wenn ich jetzt einen Appell machen soll, ich fände es eigentlich auch spannend, wenn sich einfach die Männer, die Jungen und die Alten ein bisschen mehr würden mit dem auseinandersetzen. Weil ich finde, im Gegenteil, wenn ich irgendwelche so Sachen aus der Männerwelt mitbekomme, das ist meistens eigentlich recht spannend. Also ich glaube, das kann ein Gewinn für alle sein. Ja,
ja, ich finde es echt wichtig, dass es echt normal wird, dass man offen darüber reden kann. Und ja, einen offenen Umgang und einfach auch respektiert wird und unterstützt wird. Und dass man sich auch nicht schämen muss. Auch junge Mädchen, die erstmal ihre Tage bekommen, einfach mal wissen, dass es nichts Schlimmes ist oder dass man sich eben nicht schämen muss und dass es normal ist.
Ich denke auch, dass es wie durch das ganze Leben von einer Frau einfach darf anerkannt werden, dass es soll zelebriert werden und auch dass es aber noch ganz, ganz viel braucht, eben bezüglich Kosten von Menstruationsprodukten. Also so ein Menstassli kostet ja einfach, wenn man es gut will, so 45 Franken. Wenn man sich um eine nicht hormonelle Verhütung tun will, wie zum Beispiel ein Basalthermometer, der das ins Handy überträgt, automatisch, dann kommt man auf eine, keine Ahnung, 350 Franken. Ja, dass man wie dort irgendwie auch etwas dagegen macht, dass nicht die Frauen immer so viel Aufwand müssen betreiben müssen. Anführungszeichen nur, Schlusszeichen, weil sie menstruieren. Und dass das dann echt die ganze Arbeit und auch Kosten dann nur bei den Frauen liegt. Ich denke, dort dürfte sich noch sehr viel ändern.
Merci Merci vielmals, Luna, Cosima, Eva und Corinne, seid ihr da zu mir ins Studio gekommen und habt eure ganz persönlichen Erfahrungen geteilt für den Podcast und habt euch auf die Runde eingeladen, nur aus Frauen in diesen vier Phasen der Menstruation, wo wir unsere fiktive Figur Anna Dürre begleitet haben. Ja, das war die Abschlussfolge der Serie «In der Regel» vom Podcast «Gesprächsstoff» von Bund und Berner Zeitung in Zusammenarbeit mit dem «Tagesanzeiger» und der «Basler Zeitung». Danke vielmals für zuzuhören und auch an dieser Stelle mache ich sehr gerne nochmal den Aufruf für Feedback oder Kritik oder auch sehr gerne eure persönlichen Erfahrungen rund um die Menstruation in allen Lebensphasen. Ihr könnt uns sehr gerne eine Sprachnachricht machen an die Nummer 077 462 5241 oder ein Mail schreiben an podcast.bern@tamedia.ch. Wir werden die Reaktionen in einer Bonusfolge zu dieser Serie aufnehmen. Und hier auch nochmal ein riesen Merci an alle, die bei dieser Serie mitgeschafft haben. Jasmin John, Laura Waldorf, Sarah Busser und Miriam Contes für die Recherche, Noah Fendt für die Produktion, Tobias Holzer für das Sounddesign, Mirja Gabatuller für die Begleitung der Serie, Sarah Buser und Laura Waldorf für die Idee und Hanna Kunz für die Stimme von Anna. Und ich bin Sibylle Hartmann und ich sage Tschüss zusammen.